erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Keine 24 Stunden hielt der deutsche Hitzerekord. Gleich mehrfach wurde er heute gebrochen. Und das nicht zu knapp. Erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen übersprang das Thermometer in Deutschland die 42 Grad Celsius Marke. Den Höchstwert erzielte das niedersächsische Lingen mit 42,6 Grad. Mehr als 2 Grad über dem gestrigen Allzeithöchstwert. Aber auch das restliche Land kam ordentlich ins Schwitzen. Unter 30 Grad blieben die Temperaturen allenfalls an Nord- und Ostseeinseln oder im Hochgebirge. Wer Abkühlung sucht, der findet sie derzeit eher in Südeuropa. In Lissabon etwa herrschten heute geradezu frühlingshafte 26,5 Grad. Wie Deutschland mit diesem extremen Sommer umgeht, fasst Jan Koch zusammen.
Wenn der Stadtbrunnen Urlaubsort wird, dann ist Sommer. Dann ist es heiß, klar. Doch so heiß wie heute soll es noch nie in Deutschland gewesen sein. Aber die Frage war, wo wird es am heißesten sein? Dort, wo Sie mit einer solchen Hitze nicht gerechnet haben, im niedersächsischen Lingen. 42,6 Grad, so heiß wie nie zuvor in Deutschland. Das Jawort bei diesen Temperaturen.
Es ist aber sehr schön, die Sonne scheint. Der liebe Gott hat sehr gut mit uns gemeint heute.
Man kann sich das ja im Vorfeld, kann man sich das natürlich nicht aussuchen, wie warm es dann wird.
Ein Tag, den Sie nicht vergessen werden. Wie auch die Markthändler in Duisburg. 41,2 Grad zur Mittagszeit. Normalerweise ist hier mehr los. Bei der Hitze kommen aber nicht so viele Kunden.
Wenig. Aber bei dem Wetter kann man das den Leuten ja auch nicht verdenken, ne? Bei den Temperaturen würde ich auch nur rausgehen, wenn ich zwingend muss. Die ganzen Obststände, die sind nicht da, weil denen das Obst verkocht. Ne? Wenn die den ganzen Tag von morgens 6 Uhr bis abends 8 Uhr hier stehen.
Solange das nicht jede Woche passiert, seien die heutigen Verluste aber kein Problem. Richtig Kohle machen hingegen Getränkehändler. Michael Küsters Firma kann sich gerade vor Aufträgen kaum retten. Wie hier in Bonn. Kein Wunder bei 40,6 Grad. Denn viele wollen viel trinken.
Höchste Eisenbahn bei dem Wetter, ne? Da freuen sich alle hier.
Genau.
Frische Getränke.
Ja, wir haben auch sehr viel zu tun.
Das glaube ich, ne?
300 bis 400 Kisten haben Küster und seine Kollegen heute an Bonner Kunden ausgeliefert. Doppelt so viel wie an normalen Tagen. Mehr zu tun haben auch Notaufnahmen wie hier im Kölner St. Antonius Krankenhaus, Hitzschlag, Sonnenstiche. In Köln wurden es heute 41,1 Grad. Für Dieter Tole zu viel. Dehydriert fällt er vom Fahrrad, landet im Krankenhaus. Einer von vielen Patienten, die die Ärzte hier behandeln.
Es sind natürlich Krankheitsbilder, die man gut kennt, die man gut behandeln kann und die auch sehr dankbar sind in der Therapie. Häufig reicht ein Intensivaufenthalt von 24 oder 36 Stunden und dem Patienten geht es wieder gut, wenn der Flüssigkeitsspiegel wieder aufgefüllt ist.
Vor allem wer arbeitet, klar, der soll viel trinken. Das wissen Sie sehr gut. Asphaltarbeiter im rheinland-pfälzischen Herxheim. 39,0 Grad Lufttemperatur sind hier heute aber nichts gegen den heißen Teer, den sie verarbeiten.
Well, die Temperatur von der Asphalt sollte mindestens 160 Grad sein und über hinaus bis auf 190.
Kühl ging heute nicht in Deutschland. Weniger als 30 Grad, fast nirgends. Auch nicht hier an der Ostsee in Pelzerhaken, wo einige Deutsche gerade hinreisen, wo die Strände voll sind. Wer konnte, kühlte sich ab, fand bei Höchstwerten von 40 Grad seinen eigenen Erfrischungsmoment im Tagesurlaub am Stadtbrunnen.
Ja, und das vertiefen wir jetzt mit Claudia Kleinert in unserem Wetterstudio in München. Fast stündlich hatte man heute neue Höchstwerte. Wie genau sah das denn aus meteorologischer Sicht aus hierzulande?
Ingo Zamperoni, es wurden heute überall oder verbreitet zumindest im Westen neue Rekorde aufgestellt, sogar ein neuer Deutschlandrekord. Lingen noch nicht 100% bestätigt vom Deutschen Wetterdienst, eine Wetterstation 42,6 Grad. Aber selbst Duisburg-Berl 41,2 wie Tönisforst. So heiß war es in Nordrhein-Westfalen noch nie. Geilenkirchen 40,6, in Trier 40,6 Grad, auch für Rheinland-Pfalz ein neuer Rekord und für Karl am Main 40,4 Grad, auch im Norden, Nordwesten Bayerns stiegen die Temperaturen örtlich über die 40 Grad an. Also vor allem im Westen sehr große Hitze. Es war jetzt nicht kühl in der Osthälfte Deutschlands mit 34 bis 36 Grad, aber zumindest nicht so extrem heiß wie im Westen.
Jetzt gibt es ja einige, die sagen, ja, Extremwetter, das hat es ja irgendwie schon immer gegeben. Doch die Frage nach dem Klimawandel als Erklärung, die liegt einfach zu nah. Wie sind da die Linien?
Na, es ist wohl klar, dass es mit dem Klimawandel zusammenhängt. Die Temperaturen steigen global an und natürlich auch bei uns. Das heißt, dass wir zum einen immer mal wieder solche Extremwetter hatten, aber nicht so extrem wie jetzt, weil das ist die vierte Hitzewelle bereits in diesem Sommer. Und wenn wir mal die Normalverteilungskurve uns angucken, hier ist so der Mittelwert, dann lag die im vorindustriellen Alter eben so, dass es immer mal wieder sehr kalte Tage gab, wenige und immer mal wieder sehr wenige heiße Tage gab. Jetzt haben wir gerade gesehen, das verschob sich weiter nach rechts. Das heißt, es wird immer heißer und es gibt auch immer heißere Tage. Und die Tage, die sehr warm bis heiß sind, die werden häufiger. Das heißt, durch Klimawandel, durch steigende Temperaturen global, wird es auch bei uns heißere Tage geben und häufiger mal heißere Tage, so wie zum Beispiel jetzt, die in neue Rekorde führen. Denn es gab gestern neuen Rekord, heute neuen Rekord und das wird morgen, zumindest in einigen wenigen Regionen, der dritte Tag mit Temperaturen um oder über 40 Grad sein, den wir in Folge haben. Auch das gab es bei uns noch nie.
Und der Sommer ist noch nicht vorbei. Diese extreme Hitze und Trockenheit, die macht uns Menschen ja zu schaffen, aber wie steckt unsere heimische Natur das weg?
Na, da leidet natürlich auch im Moment alles drunter. Wenn man mal so über die Straßen fährt, sieht man am Straßenrand, überall ist es grau, ziemlich vertrocknet. Dass diese Trockenheit, diese Dürre, die macht sich schwer bemerkbar. Das ist zum Teil aber auch schon mitgenommen aus dem vergangenen Jahr. Wenn wir uns mal angucken, in 1,80 Meter Tiefe, wir haben im Augenblick eine außergewöhnliche Dürre immer noch im Norden Deutschlands, Niedersachsen, aber auch im westlichen Nordrhein-Westfalen, in Teilen Bayerns. Und die schleppen wir aus dem letzten Jahr mit. Das bedeutet, es brennen im Moment Felder, es ist alles sehr trocken und vor allen Dingen die Wälder leiden darunter und zahlreiche Bäume, die schaffen das gar nicht, das heißt, sie gehen kaputt.
Claudia Kleinert, vielen Dank soweit für die Aussichten. Wir sprechen uns dann am Ende nochmal dann über die Wetteraussichten für morgen. Ja, und wir bleiben bei diesem Thema nochmal gerade, das Claudia Kleinert angesprochen hat. Denn was Meteorologen beobachten, ist, dass die Wetterlagen länger anhalten. Standwetter nennen sie das. Wenn es also heiß ist, dann bleibt es erstmal heiß. Wenn es trocken ist, dann bleibt es erstmal trocken. Und wie gerade erzählt, genau darunter leiden gerade die Wälder in Deutschland und zwar extrem. Die Bäume sind durch die Dürre im vergangenen Jahr sowieso schon stark geschwächt und jetzt werden sie leichte Beute für Schädlinge und Pilze. Experten warnen inzwischen von einem großflächigen Waldsterben. Sven Knobloch berichtet aus dem Weltnaturerbe Hainich, Thüringens Urwald.
Man kann es schon von oben sehen. Dem Nationalpark Hainich in Thüringen geht es schlecht. Fichten und Buchen braun vertrocknet. Am Boden macht sich Nationalparkleiter Manfred Großmann ein Bild.
Der Baum ist am Absterben, das sieht man dann daran, oder er ist eigentlich schon abgestorben, dass die Rinde sich ablöst. Das heißt, der wird nicht mehr austreiben.
Auffällig, in diesem Waldstück liegt der ganze Boden voller Bucheckern.
Und das ist offensichtlich auch so ein Alarmzeichen, wo man merkt, den Bäumen geht's schlecht und sie stecken ihre letzte Energie noch in die Nachkommenschaft. Das heißt, sie wollen sich vermehren und produzieren entsprechend viele Früchte.
Der Nationalpark Hainich ist das größte zusammenhängende Laubwaldgebiet Deutschlands. Sein Ziel ist vor allem der Schutz des Buchenwaldes. Deshalb ist er Teil des Weltnaturerbes. Doch zurzeit leidet etwa jeder zehnte Baum hier unter Trockenschäden.
Bisher ging es bei den Trockenschäden im Wald vor allem um die Fichte, zum Teil auch Kiefer, auch hier in diesem Bereich, wo sie angepflanzt sind, wo sie von Natur aus gar nicht vorkommen. Die Buche ist aber die Baumart, die in Deutschland die dominante Baumart von Natur aus wäre, würde zwei Drittel Deutschlands bedecken. Man sagt ja auch so schön, die ist die Mutter des Waldes. Und wenn es jetzt der Buche auf einmal schlecht geht, das sollte für uns ein ganz großes Alarmzeichen sein.
Rund 200 Kilometer entfernt sieht von oben eigentlich alles ganz gut aus. Der Wörlitzer Park bei Dessau, UNESCO-Welterbe, sattes Grün. Am Boden dagegen machen sich die Folgen der Trockenheit bemerkbar, denn der Pegel am Wörlitzer See sinkt. Zu wenig Wasser von oben und ein zurzeit niedriger Grundwasserspiegel, das macht auch den hunderte Jahre alten Bäumen des Parks zu schaffen. Für die Stiftung, die den Park betreibt, ist klar, es muss etwas passieren, um das Gartenreich langfristig zu sichern.
Wir sind jetzt seit 2018 wirklich erstmals in der Situation, dass wir parallel zu den Strategien, wie bekommen wir Wasser weg und wie schützen wir uns vor Wasser im Fall des Hochwassers, tatsächlich planen müssen, wie halten wir Wasser in den Flächen, in den Gräben, in den Kanälen.
Zurück im Nationalpark Hainich. Manfred Großmann arbeitet hier seit 20 Jahren und forscht zur Situation des Waldes. Für ihn ist klar, die Lage heute ist dramatischer als beim Waldsterben in den 80er Jahren.
In den 80er Jahren war es dann relativ schnell klar, um was geht es und was kann man dagegen machen. Es wurden ja viele Milliarden investiert, um dann Rauchgasentschwefelungen bei den Kraftwerken zu machen, um die Katalysatoren bei den Autos bindend vorzuschreiben. Und heute letztendlich der Klimawandel, die Auswirkungen hier, die sind speisen sich aus vielen Quellen und sind letztendlich Ausfluss unserer Wirtschafts- und Lebensweise.
Für den Wald direkt könne man nichts tun, dafür aber gegen den Klimawandel, so Manfred Großmann. Der Blick auf den Wald von oben. Zurzeit ist es ein besorgter Blick.
Am Wochenende beginnen dann auch in Baden-Württemberg und in Bayern die Sommerferien. Und auch wenn das Wetter derzeit eher zum Hierbleiben animiert, werden sich wieder viele Urlauber auf den Weg gen Süden machen. Und der schnellste Weg nach Italien, der führt nun mal über Innsbruck und den Brenner quer durch Tirol nach Bozen. Da es aber auch die billigste Strecke über die Alpen für den Schwerlastverkehr ist, drohen wieder kilometerlange Staus. Um die Zahl der Laster zu drosseln, führt Österreich immer wieder sogenannte Blockabfertigung für Lkw an der Grenze durch, was zu Rückstaus auf der bayerischen Seite führt. Und an Wochenenden verbietet Tirol das Verlassen der Autobahn auf der Suche nach Ausweichrouten, was Dörfer in Autobahnnähe entlasten soll, aber eben für Staus auf Autobahnen sorgt. Darüber streiten beide Länder nun seit Wochen. Nun trafen sich die entsprechenden Verkehrsminister zum Krisengipfel, um den Gesprächsstau aufzulösen. Und Yannick Penz berichtet über die Geschichte eines heftigen Nachbarschaftsstreits, der noch nicht zu Ende ist.
Montagmorgen am Grenzübergang Kufstein-Kiefersfelden. Zum 21. Mal in diesem Jahr geht es für Lkw in Richtung Österreich, wenn überhaupt nur langsam voran. Denn die Polizei Tirol lässt zeitweise nur 150 Laster pro Stunde passieren. Die Folge? Aufgestauter Frust in Bayern.
Weg von den einseitigen Kriegserklärungen Richtung Deutschland. Ich finde, es ist schwierig, die eigenen Verkehrsprobleme, die auch zum Teil selber verschuldet sind durch Tirol, auf dem Rücken der Bayern letztlich austragen zu wollen. So funktioniert Europa nicht.
Solche Anschuldigungen will man in Tirol aber schon lange nicht mehr auf sich sitzen lassen.
Das Verhalten Deutschlands, dass man 10 Jahre nichts getan hat, das ist das Problem. Das könnte man als Kriegserklärung bezeichnen.
Vor allem Deutschlands Planlosigkeit beim Ausbau der Schienen in Richtung Süden frustriert die Tiroler. Denn gleichzeitig wird es auf der Inntal-Autobahn immer voller. Und wird der Stau am Brenner zu lang, dann weichen viele Autofahrer auf die Tiroler Dörfer aus, zum Ärger der Anwohner.
Das ist unerträglich, das ist kein Zustand mehr, wie es heuer jetzt zu Pfingsten speziell war.
Also es staut sich wirklich da die ganze Länge durch.
Wenn man eine Rettung braucht oder eine Feuerwehr, dann sind wir verloren da in Nilpingen. Zuerst so alles eng und nachher so viel Auto, wo keiner mehr durchkommt.
Um die Anwohner vor der Verkehrsbelastung zu schützen, gelten in Tirol jetzt immer wieder Fahrverbote. Wer versucht, einen Stau auf der Autobahn zu umfahren, den schickt die Polizei zurück.
Müssen Sie umdrehen, dürfen Sie hier nicht fahren, gell?
Auch diese Maßnahme sorgt für Ärger in Deutschland und heizt den Konflikt mit Tirol immer weiter an. Heute Mittag kommt es in Berlin dann zu einem ersten Krisentreffen in großer Runde. Statt Schuldzuweisungen und Kriegserklärungen sollen nun Lösungen gefunden werden. Doch auch nach dem 2-stündigen Gespräch bleibt der Tiroler Regierungschef hart.
Da gebe ich keinen Millimeter nach. Die Lkw-Fahrverbote werden bestehen bleiben. Auch die Blockabfertigungen für Lkws und insbesondere auch Pkw-Abfahrtverbote, damit wir keinen gänzlichen Stillstand in den verschiedenen Dörfern haben.
In einem 10-Punkte-Plan können sich beide Seiten nur auf vage Ankündigungen und kleinere Maßnahmen einigen. Zum Beispiel ein besseres Verkehrsleitsystem. Bei der EU möchten sie erreichen, dass die Mautgebühren auf dem Brenner steigen, um mehr Güter auf die Schiene zu bringen. Die großen Konfliktpunkte, wie die Lkw-Blockabfertigung, bleiben jedoch ungelöst, auch weil über sie gar nicht erst gesprochen wurde.
Wir haben natürlich ein paar Themen beiseite gelegt, weil sonst hätten wir diesen 10-Punkte-Plan nicht erreicht.
Schnelle Lösungen im Konflikt mit Tirol gibt es damit vorerst nicht. Und schon morgen beginnen in Bayern die Schulferien. Auf den Straßen in Richtung Süden dürfte es dann wieder richtig voll werden.
Der Transitstreit zwischen Österreich und Deutschland. Dazu jetzt der Kommentar von Detlef Linz vom Westdeutschen Rundfunk.
Da sperren die Tiroler ein paar Abfahrten von der Autobahn. Und schon heißt es, wir seien in unserer Freiheit eingeschränkt. Freiheit? Als ob jemand freiwillig über den Brenner fährt. Nein, dieser Weg nach Italien ist Zwang. keine sinnvolle Alternative weit und breit. Und so stehen wir zwangsweise im Stau. Und die Anwohner sehen uns zwangsweise zu, wie wir ihre Dörfer verstopfen und die Luft verpesten. Und deshalb ist das ganze Gerede von Reisefreiheit und freiem Warenverkehr auch nur ein Popanz, um abzulenken. Nicht die Tiroler Sperren sind beim Brenner das Problem, sondern der stetig wachsende Lkw-Verkehr. 30% mehr innerhalb von 7 Jahren. Und wenn die Laster jetzt nicht mehr in Österreich, sondern dank Blockabfertigung schon auf deutschem Boden im Stau stehen, trifft es genau die Richtigen. Die Bayern. Denn sie haben es über Jahrzehnte nicht geschafft, ihre Bahntrassen für mehr Güterverkehr auszubauen. Österreich und auch das angeblich so unzuverlässige Italien sind weiter. Nichts tun und zuschauen, die Agonie seiner Vorgänger lässt Bundesverkehrsminister Scheuer jetzt alt aussehen. Er muss endlich liefern. Mehr Bahnstrecken, schnellere Zugabfertigung, höhere Maut für Lkw. Während Tirol an Sperrungen und Blockabfertigung als bewährtem Druckmittel festhält. In die Fußballersprache übersetzt, Deutschland 0, Österreich 1. Was aber mehr wiegt, es ist ein Sieg der Vernunft für Mensch und Umwelt.
Detlef Linz kommentierte. Vor der Landtagswahl in Sachsen hatte der zuständige Wahlausschuss die Kandidatenliste der AfD wegen Formfehlern gekürzt. Dagegen ist die Partei vor das Landesverfassungsgericht gezogen und hat am Abend in einer vorläufigen Entscheidung einen Teilerfolg erzielt. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Jens Rieber.
Nach der Eilentscheidung des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs darf die AfD vorläufig mit 30 Bewerbern bei der Landtagswahl Anfang September antreten. Ab dem 31. letzten Platz sei das Wahlverfahren geändert worden, so das Gericht. Eine endgültige Entscheidung wird für den 16. August erwartet. Der Landeswahlausschuss hatte ursprünglich nur 18 von 61 Kandidaten zugelassen, mit der Begründung, die Liste sei entgegen der Regularien auf 2 Parteitagen erstellt worden. Die EU-Kommission hat Deutschland aufgefordert, seine Düngeverordnung weiter zu verschärfen. Auch die Neufassung erfülle nicht die Vorgaben aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Vor allem Gülle aus der Massentierhaltung belastet das Grundwasser mit Nitrat. Falls Deutschland nicht innerhalb von 2 Monaten nachbessert, droht die EU mit einer zweiten Klage und einem Zwangsgeld von bis zu 850.000 Euro pro Tag. Der neue britische Premier Johnson hat in einer Parlamentsrede eine harte Linie im Brexit-Streit mit der EU angekündigt. Er forderte von Brüssel, erneut über das Austrittsabkommen zu verhandeln. Ansonsten werde es Ende Oktober einen geregelten Brexit geben. Die EU-Kommission lehnte Änderungen am Austrittsvertrag erneut ab. Erstmals tagte heute das neue Kabinett, das Johnson mit zahlreichen Brexit-Hardlinern besetzt hat. Im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland hat es einen weiteren Zwischenfall gegeben. Ukrainische Sicherheitskräfte setzten in einem Donauhafen ein russisches Tankschiff fest und durchsuchten es. Die Crew wurde freigelassen. Nach Behördenangaben soll der Tanker an einer russischen Militäraktion nahe der Halbinsel Krim im November beteiligt gewesen sein. Damals hatten Grenzschützer 3 ukrainische Marineboote beschossen. Deren Besatzungen sind seitdem in russischem Gewahrsam. Die Europäische Zentralbank hält an ihrer Niedrigzinspolitik fest. Der Leitzins bleibt auf dem Rekordtief von 0,0%. Zugleich stellte der scheidende EZB-Präsident Draghi am Mittag ein umfassendes Paket in Aussicht, um die Konjunktur zu stützen. Angesichts düsterer Wirtschaftsaussichten und anhaltender Handelskonflikte seien signifikante Impulse notwendig, so Draghi. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die meisten Anleger hatten erwartet, dass die EZB mit der Umsetzung erster Lockerungsschritte schon heute beginnt. Sie wurden enttäuscht. Das in Aussicht gestellte Maßnahmenpaket aber signalisiert, die Lockerung kommt. EZB-Chef Mario Draghi deutete an, dass die Zinsen bis Mitte 2020 wieder gesenkt werden könnten. Da die Leitzinsen bereits bei Null sind, würde dies Negativzinsen bedeuten. Zudem könnten die Anleihekäufe, die den hochverschuldeten Euro-Ländern Entlastung verschafft hatten, wieder aufgelegt werden. Banken könnten aber bei den Strafzinsen, die für sie jetzt schon gelten, Erleichterungen erhalten. Durch negative Leitzinsen würde sich der Anlagenotstand der Banken und der Privatanleger verschärfen. Die große Frage ist, ob die Banken die Strafzinsen an die Sparer weiterreichen würden. Aus den Verbänden der Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken gibt es dazu bereits konkrete Überlegungen.
Bei der 18. Etappe der Tour de France ging es heute in die Alpen, der Höhepunkt beim Kampf um das gelbe Trikot des Gesamtsiegers. Am Ende der 208 Kilometer nach Valoir sicherte sich der kolumbianische Bergspezialist Nairo Quintana den Sieg mit gut 1,5 Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Romain Bardet. Tourdebütant Lennart Kemner wurde Vierter und damit bester Deutscher.
Und jetzt zu einer Nachricht, die auf den ersten Blick absurd scheint. Aber der Welt könnte der Sand ausgehen. Dabei müsste es doch allein hier in der Sahara genug Körner für alle Ewigkeiten geben. Doch das Problem ist, dieser Sand ist viel zu fein und zu rund für die Bauindustrie. Fast 95% des weltweiten Sandes kann man zum Bauen nicht verwenden. Und um den Rest, da gibt es mittlerweile regelrechte Wettrennen, auch illegale. Die Nachfrage habe sich in den letzten 20 Jahren verdreifacht, stellt das Umweltprogramm der Vereinten Nationen fest. Und warnt gleichzeitig, Flüsse, Deltas und Küsten würden ausgewaschen. Sandmafias würden blühen. 40 bis 50 Milliarden Tonnen werden weltweit pro Jahr gehandelt. Die einen profitieren davon. Doch was ist mit Menschen, die in den Abbauregionen leben? Angelika Henkel berichtet.
Er steckt im Glas, im Asphalt, im Beton. Der Sand, aufgetürmt am Rande von Singapur, das ist der Stoff, aus dem die Träume der wachsenden Megacities sind. Und hier in Kambodscha fehlt er. Ein Albtraum für die Menschen am Ufer des Mekong. Der Fluss hat alles weggerissen. Bäume, die Uferstraße, Häuser. Es war nachts, wir haben geschlafen. Plötzlich hörten wir ein Geräusch. Wir dachten, es sind die Kinder. Aber dann fing das Haus an, sich langsam zu bewegen. Ich hatte so eine Angst. Wir sind rausgekrabbelt und weggelaufen. Aus den Resten hat Yao Kang einen Verschlag gebaut. Es gibt ein Schlafzimmer, eine Küche. Keine Wände, keine Toilette. Zum Trinken fangen sie Regenwasser auf. Und da, wo früher die kleine Plantage war, ihr Holzhaus stand, da sehen sie nun Schiffe fahren, die aus dem Wasser ragen, wenn sie leer ankommen, und tief liegen, wenn sie den Sand des Flusses abtransportieren. Was hier passiert, das gibt es an vielen Orten Asiens. In Vietnam, in Malaysia, in Indonesien. Wo jahrelang Sand aus dem Grund gepumpt wird, verändert der Fluss seinen Lauf. Notdürftig hat die Regierung Sandsäcke aufgeschüttet. Ich weiß nicht, wo diese Leute alle herkommen, wer sie sind. Es gibt so viele Bagger. Ich weiß nur, sie sind gekommen, um sich den Sand zu holen. Unten am Fluss. Hier am Ufer hat der Fischer morgens sein Netz aufgespannt. Früher hatten sich im Laufe des Tages viele Fische darin verfangen. Heute kein einziger. So ist es an vielen Tagen. Braun war das Wasser schon immer. Doch je mehr es aufgewühlt wird, desto mehr Sedimente lagern sich ab. Dringt nicht mehr genug Licht an den Grund, dann kann das Pflanzen und Fische beeinflussen. Die Maschinen der großen Bagger laufen von morgens früh bis abends. Der Fluss ist die Grundlage meines Lebens. Nein, was sag ich, meiner ganzen Familie. Unser Leben hängt vom Fluss ab. Wir haben kein Land, keine Plantage. Wir leben vom Fluss. Nachbarn sind gekommen. Sie erzählen, mehr als 100 Häuser hat der Fluss mit sich genommen. Einige schlafen nun unter freiem Himmel, mit Kindern. Der Sand gehört doch allen, allen Menschen. Die Leute nehmen ihn uns weg und bringen uns damit an den Rande des Abgrunds. Einmal, da war der Zorn so groß, da haben sich alle aus dem Dorf am Flussufer versammelt. Wir standen von hier bis da hinten. Wir haben sie verflucht. Geht weg, haben wir ganz laut gerufen. Aber sie kamen zurück. Wir sind zu arm. Wir haben verloren. Die Reichen haben gewonnen. Aung Pong und ihr Mann arbeiten auf Baustellen in der Stadt. Doch das Geld reicht gerade mal fürs Essen und nicht, um Wellblech für die Wände zu kaufen. Ich baue jeden Tag Häuser für andere. Die Hotels, die Restaurants, die Hochhäuser. Sie sind alle aus Sand gemacht. Die Reichen leben ihre bequemen Leben. Und ich bin arm und kann nichts dagegen tun. Weil der Sand hier fehlt, ist unser Haus in den Mekong gerutscht. Der Sand Kambodschas wurde jahrelang nach Singapur exportiert. Inzwischen ist das offiziell verboten. Aber wie streng sind die Kontrollen? Interviewanfragen bei der Regierung laufen ins Leere. Hier, am Rande von Phnom Penh, türmt sich der Sand für die Baustellen der Stadt. Dieser Mann arbeitet für eine Umweltschutzorganisation.
2016 haben wir offizielle Lieferpapiere geprüft und herausgefunden, Kambodscha hatte angegeben, nur wenig Sand nach Singapur zu liefern. Singapur aber verzeichnete offiziell ein Vielfaches davon. Da kann etwas nicht stimmen, aber die Regierung hat sich nie dazu geäußert. Sand, den gab es immer im Überfluss. Doch inzwischen ist er kostbar. Er ist das Fundament des Wohlstands.
Darf ich vorstellen? Tobias Kratzer. Und was glauben Sie wohl, was der 39-Jährige beruflich so macht? Ich wette, Opernregisseur wäre nicht unbedingt das Erste, was Ihnen einfällt. Aber Kratzers Inszenierungen sind auch nicht unbedingt typische. Gerne baut er Video und Film ein, schickt den Entdecker Vasco da Gama schon mal ins Weltall auf die Suche nach neuen Wegen oder ließ zum Waterboarding Weihwasser nehmen. Und vermutlich war es genau diese moderne Interpretation der Klassik, die die Bayreuther Festspiele reizte, Kratzer zum Auftakt der 108. Spielzeit heute Abend den Tannhäuser auf die Bühne bringen zu lassen. Markus Vollner war bei der Premiere auf dem Grünen Hügel dabei.
Wagners Oper verlässt das Festspielhaus. Das gab es noch nie in Bayreuth. Und dann werden auch noch die Töne unerhört. Was für ein Tannhäuser, ein Kleinwüchsiger und eine Drag Queen als Begleiter der Venus, die eine Feministin ist. Ein Transparent malt, das bald darauf vom Festspielhaus hängen wird, welch ein Pausenspektakel am beschaulichen See im Festspielpark.
Ich habe versucht, auch den Resonanzkreis schon bewusst selbst ein bisschen größer zu ziehen. Man hat hier den Vorteil, das Festspielhaus auf einem wunderbaren grünen Hügel zu haben. Und wir beziehen in der ersten Pause auch diesen Hügel selbst ein. Es gibt einen kleinen Ort zu Füßen des Festspielhauses, einen kleinen Teich, der bisher in der Bayreuth-Mythologie noch keine so große Rolle spielt. Und das habe ich mir auch vorgenommen zu ändern.
Der 39-jährige Regisseur am Premierenmorgen vor dem Festspielhaus, niemand erkennt ihn. Den Tannhäuser hat er bereits einmal in Bremen inszeniert. Jetzt ist er hier in Bayreuth, der Wagner Weihestätte.
Dieser Ort hat eine unglaubliche Strahlkraft. Ich habe es mal verglichen mit einer Art von Scheinriese, auch ohne das despektierlich zu meinen. Ich meine damit nur, je weiter man davon weg sich bewegt, desto größer erscheint dieser Hügel, desto mehr wächst dieses Festspielhaus ja wirklich zu einer fast tempelhaften Größe an. Und das ist immer noch so ein Widerspruch, den ich spannend finde, dass man eigentlich hier vor Ort ganz brav und pragmatisch seine Arbeit macht, aber trotzdem das Gefühl hat, je weiter man wegblickt, desto mehr ist man hier so eine Art Hohenpriester der Kunst. Und das ist so eine Doppelrolle, mit der ich mich auch noch selbst durchsuchen muss.
Das Regie-Team um Kratzer, Rainer Sellmeier für die Kostüme und Manuel Braun für die Videos sieht nicht nach klassischer Wagner-Oper aus, sondern ziemlich hip. Und dieser Tannhäuser ist hip. Die rollende Liebesgrotte der feministischen Venus, Genderqueer, Pussy Riot, eine Fülle von Zitaten und Bezügen.
Sehr gut. Ich finde es eine sehr pfiffige Inszenierung. Ich finde auch toll, wie da das Jetzt und das Vergangene und das Echte und das Träumerische ineinander übergeht.
Ich bin seit 1951 hier, also jedes Jahr. Nein, das ist eine. Ich spreche jetzt nicht über die Musik, sondern über die Inszenierung, die also voller Poesie und voller Witz ist.
Venus stürmt das Festspielhaus, also die Wartburg. Tannhäuser drinnen, mitten im Sängerwettstreit um die Hand der geliebten Elisabeth. Er versucht, aus dieser Welt der Konventionen auszubrechen und scheitert. Und trotzdem gibt es am Ende dieser Oper Hoffnung, auch wenn alles in Trümmern liegt. Leidenschaft ohne Substanz bleibt. So einen Tannhäuser gab es hier im Festspielhaus noch nie.
Und auch lange nicht solche Temperaturen rund um das Festspielhaus, denn so mancher soll wegen der Hitze seine Premierenkarten zurückgegeben haben. Aber schweißtreibend war es heute nicht nur für Publikum und Akteure in Bayreuth. Wir haben es ja zu Beginn der Sendung berichtet, im ganzen Land, Claudia Kleinert. Ist denn irgendwelche Linderung in Sicht?
Ja, Ingo, der morgige Tag wird nochmal sehr heiß, aber dann kommt kühlere Luft zu uns. Das Ganze wird ausgetauscht durch heftige Schauer und Gewitter, aber zumindest ist danach nicht mehr ganz so heiß. Und hier steht schon die erste Kaltfront westlich von uns. Morgen bekommen wir erste Schauer und Gewitter, danach deutlicher Temperaturrückgang. Aber zum Wochenende hin, das bedeutet, dass zum Beispiel für Düsseldorf morgen nochmal 40 Grad erreicht werden können. Dann geht's auf die 30, dann wahrscheinlich sogar Richtung 26. Und was ab Montag, Dienstag passiert, ist noch völlig unsicher. Jetzt in der Nacht ist es ziemlich oft sternklar. Die Temperaturen gehen dann zurück auf 26 bis 23 Grad den Rhein entlang. Nach Norden hin ist es etwas angenehm frischer mit 15 bis 17 Grad. Morgen Vormittag scheint überall die Sonne. Lockere Quell- und Schleierwolken sind unterwegs. Am Nachmittag dann auch möglicherweise schon erste Schauer und Gewitter von der Eifel über den Hunsrück Richtung Hochschwarzwald und auch über der Alp. Ansonsten viel Sonnenschein und wieder große Hitze. Nach Nordosten hin 30 bis 33, im Westen wieder bis zu 40 Grad. Und dann am Samstag Schauer und Gewitter aus Südwesten, die können unwetterartig ausfallen. Am Sonntag verlagern die sich dann eher nach Nordosten und dann ist es vorbei mit der größten Hitze.
Soweit die Aussichten. Vielen Dank, Claudia Kleinert, dafür. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten folgt jetzt Comedy mit der Ladies Night. Und um 0.30 Uhr hat Kirsten Gerhardt dann mit dem Nachtmagazin den neuesten Stand der Dinge. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Kommen Sie kühl durch die Nacht. Tschüss.